Deimhard. Das klingt gut.
Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei Deimhard zur Folge 27.
Du hast mich gar nicht gefragt, ob ich anfangen will.
Nee, weil du hast letztes Mal angefangen.
Stimmt. Herzlich willkommen zur Nummer 27.
Tut mir leid, Dirk,
nein, sorry. Da komme ich gut mit zurecht.
Nächstes Mal werde ich dich wieder fragen.
Ja, da hoffe ich mal.
Weil dann bist du ja wieder dran.
Okay. Okay.
Ja, wir hatten bei der Folge 26 mit Thomas zusammen sehr viel Feedback bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle.
Dankeschön. Wir haben 39 Kommentare gehabt. Wie schon mal angekündigt ist, lesen wir die nicht alle wieder vor, aber ihr könnt die gerne nachlesen. Den Link findet ihr auch hier in den Sendungsnotizen.
Genau. Hat Spaß gemacht und vielleicht gibt es da noch mehr dazu. Werden wir sehen. Ja, und dann haben Dirk und ich haben uns an einem neuen sozialen Netzwerk angeschlossen.
Ja, Google Plus oder ja. Google Plus.
Genau. Macht uns beiden recht Spaß im Moment. Bei mir ist es das einzige soziale Netzwerk, das ich wirklich regelmäßig benutze. Ich nutze noch ein bisschen Xing, Identica noch ein wenig, aber Google Plus eigentlich am häufigsten.
Ich nutze tatsächlich momentan Plus nur noch ausschließlich, und wenn mich jemand auf Identica oder Twitter oder Facebook oder Diaspora oder Eisenkahl oder Obi anschreibt, dann antworte ich dem auch, aber so richtig aktiv stelle ich da nichts mehr rein. Also ich habe so eine automatische Weiterleitung, wenn ich einen Blogartikel schreibe, dass da bei Identica reinrauscht und von da zu Twitter und zu Facebook geht. Aber aktiv selber schreibe ich da nichts mehr rein. Mhm. Ich bin im Moment sehr angetan davon, weil die Klientel relativ gut ist. Es kommen sehr viele wertvolle Diskussionen zustande. Und wenn die Tore ganz weit auf sind, werden wir sehen, wie lange das halten wird. Aber momentan bin ich total begeistert, muss ich gestehen.
Ja, im Moment ist es auch so, dass da vor allem Geeks und Nerds drin sind, also Dirk und ich ausgenommen.
Ja.
Und sehr viele Leute, die ihr Geld verdienen wollen im Internet.
Das stimmt.
Die gibt es haufenweise.
Ja, ich habe auch schon viele Marketing-Leute gesehen, das stimmt, ja.
Ich glaube, das ist die größte Gruppe im Moment.
Ja. Ja, wir werden sehen, wohin das läuft. Im Moment ist es noch so ein kleiner geschlossener Kreis letzten Endes mit 20 Millionen Nutzern, ein kleiner geschlossener Kreis. Wir werden sehen, wohin das geht. Also im Moment gefällt es mir ganz gut. Ich finde die Idee ganz prima. Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, weil ich relativ skeptisch mit Google-Diensten hantiere. Aber ich dachte mir, die indizieren Identica und Twitter auch. Und von daher, mehr Informationen sind da jetzt auch nicht zu finden von mir.
Mhm. Ja. Wir schreiben ja da ungefähr das Gleiche rein, was wir sonst irgendwo reinschreiben würden. Dirk bei Facebook, ich nicht, ich habe keinen Account.
Bei Facebook geht bei mir nur automatisch was rein, ja. über die Weiterleitung, genau.
Genau, ja. So viel zu Google Plus. Wir werden unsere beiden Profile da natürlich verlinken, falls ihr uns folgen wollt.
Genau, und wir haben uns auch überlegt, wenn es mit den Company-Profiles soweit ist, also sprich mit den Organisationsprofilen soweit ist, dass wir auch eins für Deimhard erstellen werden.
Genau.
Hatten wir überlegt.
Ja, werden wir sicher tun. Im Moment machen wir es noch nicht, ob schon es Leute gibt, die das bereits jetzt schon machen, ist aber nicht erwünscht von Google, und die Erwischten werden gelöscht, meines Wissens.
Genau, es sei denn, sie haben eine Sonderabmachung wie T3N zum Beispiel.
Ja.
Die haben eine Sonderabmachung.
Genau. Da macht es auch Sinn.
Ja, ich meine, es ist ja momentan noch nicht mal Beta-Phase. Es ist im Prinzip ja ein großer Feldtest mit vielen Leuten. Schauen wir mal.
Genau.
Ich finde ganz witzig, das habe ich gelesen, das muss ich eben schnell erzählen in dem Zusammenhang. In unserem Podcast darf man ja auch ausreißen, dass alle gesagt haben, dass Google so Probleme mit sozialen Netzwerken hätte. Was ich ganz witzig finde, ist, dass da jemand geantwortet hat, wieso? Google ist von Anfang an schon ein soziales Netzwerk, weil dieser ganze PageRank-Algorithmus, der ist ja ein soziales Netzwerk. Es werden ja die Seiten am obersten gelistet, die am weitesten im Netz auch verlinkt sind. Also im Prinzip die höchste soziale Komponente haben.
Ja.
Muss man sich mal einen Moment drüber Gedanken machen, fand ich ganz spannend.
Genau, es gibt da noch andere Mechanismen, kommerzielle, die da noch mitspielen, aber im Grunde genommen stimmt's.
Mhm. Ja. Ich wollte noch sagen, dass wir noch eine andere Folge haben, wo wir viele Kommentare hatten, das ist die Folge 23, wo wir so ein bisschen rund um Deimhard erzählt haben. Da ist es in den Kommentaren ein wenig zu Audiotechnik und da insbesondere in Komprimierungsfragen hochhergegangen. Das ist eine Fundgrube für jeden, der sich mit Audiokomprimierung beschäftigen möchte. Wenn ihr das nachlesen wollt, wir verlinken das da auch nochmal.
Ja, die Folge 23 ist das, genau. Dirk hat festgestellt, dass unsere Downloadzahlen leicht zurückgegangen sind.
Genau, es sind Ferien.
Okay.
Ich schiebe es auf die Ferien.
Schiebe ich auch auf die Ferien.
Und nicht darauf, dass wir vorletztes Mal ausgefallen haben.
Ja, ausfallen sind. Ja, ist angenehm, oder, wenn wir es auf die Ferien schieben.
Es sind immer irgendwo Ferien.
Ja, wir kriegen immer irgendwoher Ferien her.
Genau.
Ja, wir haben heute das Thema Hardware, welche wir selbst einsetzen, benutzen und die mit oder fast immer mit Linux zu tun hat.
Ja.
Da haben wir ein paar Geräte, also Dirk hat ein paar, ich nutze ein paar schon seit einiger Zeit. Wir haben aber auch noch eins, das nicht unmittelbar mit Linux zu tun hat, beziehungsweise nur insofern, als dass wir mit Daimhard dieses Gerät gewonnen haben.
Genau.
Ja.
Als wir letztes Jahr den European Podcast Award für die Schweiz gewonnen haben, haben wir einen Olympus DM550 geschenkt bekommen oder als Preis bekommen.
Ja.
Und den finden wir beide eigentlich relativ klasse. Nicht nur eigentlich, den finden wir relativ klasse.
Mhm. Genau. Also er ist sehr leicht in der Hand. Er hat, ich habe es mir jetzt nicht ausgedruckt, aber der hat, glaube ich, unter 100 Gramm sowas, ne? Ohne
ja.
Batterien. Oder mit Batterien sogar.
Ja, ist leichter als mein Handy in jedem Fall.
Ja. Ist sehr klein. Und wir haben gedacht, wir nutzen das Gerät, um es in der Gegend rumzuschicken, wenn uns mal Leute Kommentare zuschicken wollen. Wo ich noch nicht ganz durchsehe, ist, die Bedienung des Gerätes ist meiner Meinung nach nicht ganz intuitiv. Also ich musste eine Weile lang suchen, wo ich denn aufzeichnen kann, weil das Gerät wurde ohne SD-Card ausgeliefert und es gibt einen internen Speicher, aber ich fand den nicht auf Anhieb.
2 GB oder 4 GB sogar, also relativ groß.
Ja, ja. Kann man aufrüsten oder nachrüsten mit einer Mini-SD-Card, die da reingeht, werden wir auch noch tun. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, ist das ein klasse Gerät, das kann Stereo aufzeichnen, Output ist glaube ich MP3.
Mhm. Und was man will, genau.
Ja. Und es hat ein Etui, ein wie ist Etui auf Deutsch?
Etui.
Etui, das ist aber Französisch.
Ja.
Ist dabei und Dirk hat sogar noch herausgefunden, dass beim Etui noch ein Bügel dabei ist, sodass man das Gerät aufstellen kann, sodass die Mikrofone ausgerichtet werden, wie bei einem Tischmikrofon.
Genau.
Ja. Wir machen da sicher noch ein Bild dazu mit rein ins Blog.
Genau, und wenn wir mal so Telefonkonferenzen machen, via Skype, Mumble, Voice-over, IP, Eisencard oder Obi, dann können wir das Gerät mitschicken, um dann halt vernünftig Ton noch zu bekommen.
Genau.
So war der Plan.
Ja, werden wir sicher so benutzen. Wir selbst nutzen ja andere Hardware, da kommen wir noch drauf zurück. Und die ist, ich möchte jetzt nicht mal unbedingt sagen, besser, sie ist geeigneter für das, was wir machen wollen.
Genau.
Sie passt besser.
Genau, sie hat halt wir benutzen beide Zoom-Geräte, ein Zoom H4. Der Roman war vor mir schon beim Podcast und hat ein H4. Und ich habe ein H4N, das ist die nächste Generation. Ich habe ein Jahr später eingekauft. Was die so ein bisschen unterscheidet, also erstmal kann man die als USB-Mikrofon unter Linux verwenden, was total toll ist, was viele Sachen sehr leicht macht, aber man kann auch professionelle Mikrofone und Headsets daran anschließen.
Genau, ja. Oder sogar beides.
Oder sogar beides, ja.
Und das finde ich einer der größten Vorteile, gerade wenn einer von uns alleine etwas einsprechen will, dann kann man per USB das Gerät an das Netbook oder an das Notebook hängen. Das wird erkannt als Soundkarte und daran hängen wir dann unsere Headsets und haben dadurch dann die beste Qualität.
Genau.
Und schlauft halt dann die Aufzeichnung durch, nimmt auf mit Audacity oder was man nehmen möchte.
Genau, man kann aber auch jede andere Anwendung benutzen. Was ich mal ausprobieren wollte, ist, ob das mit Mumble oder Skype tatsächlich auch funktioniert.
Ja, mit Mumble geht's.
Okay.
Ich mumble immer so.
Echt?
Ja.
Streber. Also. Unfassbar.
Also Mumble.
Da denke ich, ich habe mal eine gute Idee und dann macht er das schon immer so. Das ist ja echt unglaublich.
Wir müssen vielleicht noch sagen, was Mumble ist.
Ja, Mumble ist eine Voice-over, freie Voice-over-IP-Lösung, mit der wir zum Beispiel bei Radio Tux Telefonkonferenzen machen, wo man halt mit vielen Leuten gegen einen Server sprechen kann und alle anderen hören das. Das ist so Teamspeak für die Leute, die spielen, ist eine ähnliche Lösung.
Genau. Ist frei. Braucht halt einen Server, den man zurzeit noch selbst hosten muss. Ich glaube, es gibt keine Anbieter, die das einfach mal hosten und frei anbieten, ist mir nicht bekannt. Vielleicht gibt es das, ich weiß es nicht.
Das weiß ich auch nicht, aber das ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass man selber hosten kann und darf und
muss. Und was meiner Ansicht nach einer der größten Vorteile ist, nebst dem, dass es frei ist, es wird standardmäßig verschlüsselt, oder ich glaube, es geht gar nicht ohne Verschlüsselung.
Ja, das ist ganz schön und man kann es halt auch aufzeichnen.
Ja.
Das ist
ab der neuesten Version 1.2.4 oder sowas ist die Aufzeichnung möglich. Unter Ubuntu 11.04 braucht man, glaube ich, noch eine PPA, damit man an die Version kommt, die das kann. Bin ich aber nicht ganz sicher.
Kann sein, das reicht mir noch nach. Das reichen wir nach, ja. Das ist gar kein Problem, genau.
Ja, bei der 11.10, also der Alpha im Moment, ist schon die neueste Version mit drin.
Was man mal ganz toll kann, das hat so eine Push-to-Talk-Funktion. Das heißt, dass man zum einen konfigurieren kann, dass man nur dann übertragen wird, wenn man eine bestimmte Taste drückt.
Ja.
Oder wenn man sich ein bisschen länger Zeit nimmt, das einzurichten, dann kann man es auch so einrichten, dass der nur dann Daten überträgt, wenn man in das Mikrofon hineinspricht.
Genau. Setzt dann halt voraus, dass man keine oder wenig Umgebungsgeräusche hat, aber das kann man trainieren.
Genau.
Dass Mumble das merkt, wie das funktioniert. Und ist ganz toll. Bei Push-to-Talk ist übrigens auch noch interessant, die Anwendung nimmt die Tastenerkennung auch entgegen, wenn sie nicht den Fokus hat. Also wenn man beispielsweise im Editor was schreibt und gleichzeitig am Mumblen ist und die Leertaste drückt, wenn man die konfiguriert hat zum Sprechen, dann geht das durch.
Genau, das durften wir neulich erleben.
Ja.
Und die Leertaste wird relativ häufig gedrückt beim Tippen, das könnt ihr euch vorstellen.
Ja, das gab dann so eigenartige Geräusche, aber da sind wir uns irgendwie ein bisschen gewohnt bei den Konferenzen von Radio Tux.
Ja, komische Geräusche können wir gut.
Wir nutzen bisher Skype, sind wir davon abgekommen, seit einem halben Jahr ungefähr, oder?
Mhm.
Und bis jetzt sind wir recht zufrieden damit. Was Mumble halt nicht kann, ist Videoübertragung.
Gut, ich habe aber auch noch keinen tatsächlich gesehen, der das vernünftig nutzt.
Ja, vor allem im Team nicht.
Jetzt hat ja gerade Skype wieder ein neues Update rausgehauen, zusammen mit diesen Facebook-Funktionen. Ist tierisch damit baden gegangen, weil es sich einen Haufen von Sicherheitslücken eingefangen hat. Auch da, ich möchte jetzt nicht Werbung für Google Plus machen, aber da gibt es eine Funktion Hangout, mit der man Videotelefonie auch machen kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die im Moment sehr viel von Leuten im Netz genutzt wird.
Ja, die kann das auch übrigens, also mehrere Nutzer gleichzeitig Videoübertragung. Bei Ubuntu 11.04 braucht es, oder bis 11.04 braucht es da noch ein Plugin, das liefert aber Google mit aus, für Debian beispielsweise, 32 oder 64 Bit. Bei der neuesten Alpha-Version von Ubuntu braucht es das Plugin nicht mehr. Mhm. Also es war bei mir nicht nötig, das zu installieren.
Okay.
Ging gleich auf Anhieb, obschon ich eine Microsoft-Webcam habe.
Kann ich die irgendwo vernichten?
Die ist versteckt, Dirk.
Ach so, du weißt schon, warum.
Okay. Die habe ich mal geschenkt gekriegt vor x Jahren.
Ja, ja, red dich mal raus.
Ich musste aber was drüber schreiben damals.
Okay.
Ja.
Okay. Ja, gut. Ein Rezensionsexemplar
ja,
sozusagen.
Genau. Und die ist nicht schlecht. Also funktioniert ganz gut auch unter Linux. Wir sind etwas abgedriftet.
Dafür liebt ihr uns.
Es ging ja darum, dass wir mit unserer Hardware mumblen.
Genau.
Ja.
Genau, eigentlich sind wir angefangen damit, dass wir die Zoom H4s benutzen.
Ja.
Und diese Zoom H4s kann man halt als Mikrofone an den Rechner anschließen. Die werden unter Linux erkannt. Das ist beim Zoom H2 und dem Nachfolger, der im September kommt, auch so, meines Wissens nach. Nur bei dem kleinsten Modell, dem Zoom H1, ist es nicht so.
Okay. Also das weiß ich jetzt gar nicht. Der H1 kann das generell überhaupt nicht.
Ich meine, der kann es generell überhaupt nicht.
Okay. Aber er kann er kann eine Festplatte emulieren, sodass man die Daten übertragen kann.
Ja, ganz genau. Man kann auch eine SD-Karte reinstopfen. Ja. Hat die gleiche Aufnahmetechnik an dem Mikrofon wie der H4N. Ich mache gerade Werbung für Zoom, aber ich bin auch begeistert von der Soundqualität, die machen.
Ja, ist wirklich ein gutes Gerät. Ja, aber auf den Zoom selbst läuft irgendein Zoom OS. Ich weiß nicht mal, ob da irgendwas mit Linux am Hut ist, keine Ahnung. Aber darüber wollten wir nicht sprechen, sondern über Hardware, die wir mit Linux zusammen nutzen können.
Ein guter Punkt ist allerdings, dass man das Betriebssystem auf dem Zoom auch über Linux aktualisieren kann. Also ja, man schmeißt eine BIN-Datei, die man sich von der Homepage runterladen kann, in ein bestimmtes Verzeichnis. Oder glaube ich noch nicht mal direkt in ein Verzeichnis, sondern einfach nur auf das Gerät selber.
Ja.
Startet das Ding neu und drückt eine Taste dabei und dann aktualisiert es sich automatisch. Genau. Mich wundert, dass das andere Hersteller nicht können, aber die können es halt.
Geht sehr einfach.
Finde ich auch. Ja. Fand ich sehr gut gelöst. Man braucht nicht so. Also das ist vielleicht auch das große Plus. Wenn man so Linuxer ist, dann kann man in der Regel mit den mitgelieferten CDs überhaupt nichts anfangen, weil die für Mac oder für Windows sind, aber man braucht es auch nicht.
Ja, genau. Geht auf Anhieb. Ja, das sind unsere H4s, die wir da brauchen. Dann, um etwas mal von der Audiotechnik abzuschweifen. Dirk, du hast ja ein Kindle, haben wir letztes Mal schon drüber kurz gesprochen.
Genau, also ich habe einen E-Buch-Reader. Nein, ich hab mir einen Kindle gekauft, und zwar nicht den man jetzt im deutschen Webstore kaufen kann, sondern den man nur über Amerika bekommt, beziehungsweise über ausgewählte Läden, die den auch verkaufen, wie zum Beispiel hier in der Schweiz Digitec.
Genau.
Ja, wie gesagt, ich muss das nochmal vorwarnen, das ist eine rein subjektive Erfahrungssendung, und wenn wir gute Erfahrungen mit Herstellern oder auch Läden gemacht haben, dann nennen wir die jetzt auch, und wir bekommen von den Leuten kein Geld, das ist keine Werbung, für die wir bezahlt werden, sondern Werbung einfach nur aufgrund von guten Erfahrungen.
Genau, wir bekommen auch sonst nichts, also auch keine Hardware oder so.
Warum eigentlich nicht?
Ja, frage ich mich jetzt gerade auch.
Ich habe den gekauft, und meine Frau hat sich den schon vor einem halben Jahr gekauft. Ich bin von dem Handling begeistert, und das Ding ist wirklich gut. Das ist Lesen wie auf Papier.
Ja. Es ist also auch der etwas größere,
genau,
als dasjenige Gerät, das jetzt gepromotet wird hier in der Schweiz und in Deutschland. Ist größer, glaube ich, als ein A4-Blatt, oder?
Das ist ungefähr A4-Größe.
Ja.
Wir können es ja mal eben testen. Ich hole den mal aus der Tasche.
Die hat gerade noch so eine Protzertasche dazu gekauft.
Nein. Die Protzertasche hat meine Frau gekauft, die sie auch aufgrund von Allergien leider nicht nutzen kann.
Ja, ist etwas kleiner als A4.
Genau. Hat die plötzliche Tastatur unten dran noch, die man selten braucht, und lässt sich einfach wirklich gut lesen.
Ja.
Schöne Erfahrung, also als wir das Ding zum ersten Mal in der Hand hatten, wollten wir den Aufkleber vom Display abmachen, bis wir merkten, dass das gar kein Aufkleber ist, sondern tatsächlich das Display.
Ja.
Auch im ausgeschalteten Zustand zeigt er halt was an.
Der ist kostenmäßig, glaube ich, gut 400 Franken, sowas, oder? Jetzt mittlerweile bei Digitec. Ja. Der günstigste ist unter 200, knapp.
Ja.
Der ist dann aber deutlich kleiner.
Ja, der ist deutlich kleiner, der hat so Taschenbuchformat.
Ja.
Da ich aber überwiegend, dafür habe ich ihn zumindest gekauft, technische Dokumentation lese, wollte ich ein etwas größeres haben, weil man da auch mal eine Grafik drauf sehen kann, um ein bisschen Überblick zu bekommen. Genau. Der hat kein Wireless LAN, den ich habe, lässt sich aber, wie der Zoom auch, per USB anschließen und einfach als externe Festplatte nutzen, sodass man Dateien drauf kopieren kann. Und da drin ist halt ein GSM-Chip, mit dem der in fast allen Ländern der Welt Bücher bei Amazon kaufen kann.
Genau. Also du machst dann quasi eine kabelfreie Verbindung, aber halt nur in die Shops.
Genau. Also man kann auch tatsächlich einfache Webseiten aufrufen. Der Webbrowser ist freigeschaltet für alles.
Ja.
Aber wenn zu viel JavaScript drauf ist, dann funktioniert das halt nicht. Und man kann sich auch Dokumente an den Kindle mailen. Das geht. Man muss vorher nur der Adresse erlauben, die Dokumente dahin zu mailen. Der nimmt nicht Mails von jeder Adresse an. Das kostet aber dann irgendwie pro Megabyte 25 Euro Cent, soweit ich weiß, pro Megabyte, was übertragen wird. Was ich okay finde, weil irgendwie müssen die Kosten ja wieder reinkommen, und bei den Büchern, die man bei Amazon kauft, ist es im Preis inbegriffen.
Ja. Wie ist das mit der Wartung von dem Gerät? Dirk, musst du da was tun, updaten oder so?
Also ich hab ihn selber aktualisiert mit einer Firmware-Datei, ging auch wieder, Datei runterladen, in ein bestimmtes Verzeichnis schmeißen und Tasten drücken, dann hat er sich aktualisiert. Habe aber gesehen, dass der von Silvia den gleichen Versionsstand schon hatte, den ich durch Aktualisieren hergestellt habe. Von daher glaube ich auch, dass das automatisch funktioniert im Hintergrund. Mhm. Ist ja auch gut, weil die Datenverbindungen kosten ja nichts letzten Endes.
Genau. Soweit ich weiß, ist das Betriebssystem frei, oder?
Kann man sich sogar runterladen von der Amazon-Webseite. Ja. Es ist Open Source, es basiert auf Linux. Ist sogar Linux.
Ja. Mhm. Okay. Also wer sich da interessiert für den Kindle, Dirk kann da sicher auch noch ein bisschen mehr Auskunft geben.
Es muss allerdings, entschuldige bitte, ja. Es gibt eine Sache, die ich noch sagen muss. Die nutzen das Mobi Pocket Format. Das ist eine Firma aus Frankreich, die das entwickelt hat und die sie mittlerweile gekauft haben, die sonst von keinem anderen E-Book-Reader verstanden wird. Die können das verbreitete EPUB-Format nicht lesen und von daher, aber sie können halt PDF-Dateien lesen, man kann Word-Dateien konvertieren lassen und darauf lesen. Das ist alles gar kein Problem. Nur halt diesen weit verbreiteten Standard nutzen sie nicht. Und wenn man von Amazon was runterlädt, ist das halt dieses Digital Rights Management. Die kann man nur sich auf dem Kindle anschauen, wofür man die gekauft hat. In Amerika wird gerade mit einer Verleihfunktion experimentiert. Da kann man Bücher sogar an jemand anderen verleihen, der ein Kindle hat. Dann wird das auf dem eigenen Gerät gelöscht und auf dem anderen Gerät kommt das dann über die Luft drauf. Es gibt aber einige Verlage, die das Prinzip verstanden haben und die DRM-freie E-Books anbieten, wie zum Beispiel O'Reilly. Das ist eigentlich der Grund, weshalb ich das Gerät gekauft habe.
Genau. Das ist ja so, dass ich sage jetzt mal etwas provokativ, das Hässliche an der ganzen Geschichte mit
absolut.
Den E-Book-Readern.
Absolut.
Ja. Kommt aber von der kommerziellen Seite her halt.
Ja.
Ja. Ja, Dirk hat ein recht gutes Gerät gekauft, währenddem ich ein schlechtes Gerät besorgt habe, allerdings schon im September letzten Jahres, also 2010. Und ich habe das Oyo-Gerät gekauft über Thalia, Schweiz. Thalia ist ja eigentlich ein deutsches Unternehmen, das sehr verbreitet ist in Deutschland und hier in der Schweiz mittlerweile auch mindestens 4 Standorte schon hat, eins davon in Winterthur.
Ein Winterthur, eins im Glatzzentrum?
Ja.
Und mehr weiß ich nicht.
Ich glaube noch Bern irgendwo.
Ja, kann sein.
Sind die noch. Ich habe mir das dort bestellt. Es war allerdings deutlich günstiger als Dirks Gerät. Das hat irgendwie, glaube ich, 170 Franken gekostet. Ist aber auch sehr viel kleiner, ist vielleicht etwa eine A5-Seite. Und es ist grottenlangsam. Also meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen. Ich habe das auch damals so auf dem Ubuntu-Blog niedergeschrieben, worauf mich dann einige Leute versucht haben zurechtzustutzen, erfolglos. Ich finde es nach wie vor nicht in Ordnung, dieses Gerät. Es gibt aber mittlerweile schon neuere Versionen, die haben auch schnellere Prozessoren drin, die etwas schneller sein dürften. Der Vorteil hier gegenüber dem Kindle ist, er kann alle Formate lesen. Und er hat Wireless LAN.
Okay, und du bist an den Thalia-Shop angebunden, ne?
Ja, nicht nur. Der ist halt standardmäßig drin, aber man kann natürlich sich auch Sachen draufladen von irgendwelchen Shops. Dort jetzt bei Amazon geht es nicht direkt, dass ich dort direkt mir das schicken lassen kann, sondern ich muss das runterladen und dann via USB übertragen.
Okay, gut, ja.
Das geht gut. Und es hat einen Browser drin. Ich habe auch schon meine Mails gecheckt damit.
Okay, habe ich auch versucht einmal.
Aber ist einfach zu langsam, wenn man am Lesen ist, also ein E-Book am Lesen ist. Das Blättern dauert fast eine Sekunde und das ist einfach unangenehm.
Das stört
geht für mich gar nicht.
Stört den Fluss, oder?
Ja, geht nicht. Aber die neuen Geräte, die wären offenbar etwas schneller.
Okay.
Es gab mal ein Update, daraufhin ließ sich das Gerät nicht mehr abschalten. Okay. Das wurde aber mittlerweile jetzt geflickt.
Okay, dann gab es noch ein Update.
Ja, natürlich, wie immer.
Mit der leeren Batterie.
Ein Update aufs Update. Ja, so viel zum Oyo werden wir auch verlinken. Und hier nochmals die Bemerkung dazu, das sind dezidierte persönliche Erfahrungen. Ich habe nicht den Anspruch, dass das generell so gilt. Das ist meine Sichtweise.
Den haben wir beide nicht, aber ja. Ich muss Roman recht geben. Ich habe es mir im letzten Monat gezeigt. Ich habe mir damit mal umgeblättert und ich muss ehrlich gestehen, ja, das ist langsam.
Ja.
Durchaus, gebe ich recht.
Genau. Dann Dirk und ich, wir haben beide Smartphones.
Ja.
Wir geben es zu.
Ja.
Und beide ein Android-Gerät.
Wolltest du nicht ein anderes haben?
Ich hatte mittlerweile mal ein Nokia.
Okay. Ach, hast du schon wieder nicht mehr?
Und doch, das hat mittlerweile Judith jetzt.
Okay. Okay.
Weil sie braucht ja ein Telefon tatsächlich nur zum Telefonieren und für SMS.
Was soll das denn?
Ja, habe ich sie auch gefragt. Und sie hat noch so ein uralt Nokia, ein zusammenklappbares, das vielleicht noch MMS kann. Das wäre dann eine Funktion, die sie nicht braucht.
Okay.
Also wenn sie Bilder schicken will, dann macht das jeweils ihre Tochter. Und das Telefon ist auseinandergefallen. Also tatsächlich auseinandergefallen.
Sprich, also wie im wahrsten Worte sind. Okay. Ja.
Und dann habe ich ihr gesagt, hör mal, ich habe hier ein Nokia. Das gleiche wie du hast, einfach etwas moderner. Und dann hat sie gemeint, ja, wenn sie das schon nutzen würde, dann möchte sie gerne alle Funktionen nutzen. Soweit sind wir jetzt aber noch nicht. Ich werde ihr das sicher gerne mal zeigen. Und daraufhin habe ich dann mein HTC wieder hervorgekramt und nutze jetzt auch wieder Android.
Okay, das war Android 1.6 tatsächlich, ne?
Ja, ich habe noch ein altes Telefon mit Android 1.6. Das Wildfire, das ich jetzt nutze, das hat Android 2.2 irgendwas.
Ja, das Android 2.2 habe ich auch, ja. Genau.
Und soweit in Ordnung, also das ist die Version, die schon tethering kann von Haus aus.
Das ist 2.2,
ja. Und ist soweit okay.
Ich nutze auch Android 2.2, allerdings mit einem Motorola Milestone 2.
Ja. Schneiden wir nicht.
Nein, natürlich nicht. Wir schneiden nur am Anfang und am Ende. Und bin super zufrieden damit. Ich brauche ein Telefon. Wenn ich ein Smartphone habe, brauche ich eins mit eigener Tastatur. Das habe ich gemerkt, weil es auch daran liegt, dass ich eine Stunde Weg zur Arbeit und eine Stunde Weg zurück habe. Ich nutze das die komplette Stunde durch jeweils. Bei mir hält der Akku auch nur einen halben Tag. Ich muss es also auf der Arbeit oder im Geschäft immer wieder aufladen. Bin sehr zufrieden damit, kann alles mit dem Gerät machen, was ich will. Funktioniert, weil ja Android auch auf Linux basiert, auch mit angeschlossenem Linux sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Ist ein gutes Smartphone. Allerdings muss man auch sagen, das hat einen Metallrahmen. Das macht das Telefon relativ schwer. Mhm. Silvia musste jetzt ein neues Telefon haben und weil das alte nicht auf Garantie repariert wurde und ihr war das zu schwer. Kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Sie hat sich jetzt ein Blechberry gekauft.
Ja.
Ja. Oder sich schenken lassen von mir vielmehr.
Sehr klug.
Aber auch mit eigener Tastatur. Also da sind wir beide relativ gleich. Nur fürs Telefonieren bräuchte ich die sicherlich nicht. Aber da ich halt auch Mails damit beantworte, das ist schon sinnvoller mit Tastatur.
Die vermisse ich ein bisschen bei Wildfire. Die hat keine physische Tastatur. Beim C6, also beim Nokia, war eine dabei. So eine ausfahrbare
Seite. Genau, habe ich auch.
Das war noch ganz gut und beim C6 ist es sogar eine QWERTY-Tastatur.
Okay, habe ich auch tatsächlich.
Ja. Und jetzt eben mit Android, was mir sehr positiv aufgefallen ist, jetzt im Vergleich zum Nokia, ist die Navigation. Also wenn man das Gerät als Navi-System nutzt, bei Nokia muss man sich halt dann das gesamte Land herunterladen als Karte. Die ist dann datiert, vielleicht ein halbes Jahr alt oder noch mehr. Und bei Android hat man zwar dann, wenn man immer die aktuellen Karten will, braucht man immer eine Internetverbindung, aber man hat dann wirklich tatsächlich die neuesten Karten zur Verfügung.
Wobei ich gelesen habe, dass die neuesten Versionen von Google Maps mittlerweile auch Karten runterladen können.
Habe ich auch gelesen, ich habe es mir aber noch nicht angeschaut, ob das da schon implementiert ist und wie es gehen würde.
Also ich habe ein Update gehabt von Google Maps, aber ich habe es mir auch noch nicht angeschaut.
Der war letzte Woche
hier. Ja, kann sehr gut sein.
Genau. Mhm. Ja. Android ist halt der Nachteil von meiner Seite her gesehen, dass die Telefonanbieter, also die Provider wie Swisscom, Sunrise, Orange, was es alles gibt, also wie heißt das bei euch, T-Mobile und so weiter, die wären ja eigentlich dafür verantwortlich, dass das Betriebssystem aktuell und gepatcht wird, aktuell bleibt und gepatcht wird. Und das tun sie praktisch nie.
Genau.
Deswegen kam ja auch die Diskussion auf, die wir letztes Mal mit Thomas besprochen haben, Android wäre unsicher und so weiter. Was so nicht wirklich stimmt, ist einfach schade.
Ja, finde ich auch.
Dass das nicht passiert.
Ich muss, Google sucht sich ja immer pro Generation ein Handy aus, was sie aktiv unterstützen. Das war am Anfang das G1, ich weiß gar nicht, das war von HTC, glaube ich. Mhm. Und das Neuere ist jetzt das Samsung Nexus S, ist das neue Google Phone. Und die werden halt auch unabhängig vom Hardwarehersteller immer mit der neuesten Android-Version unterstützt. Die anderen Telefone, und da müssen die Hersteller vielleicht mal ein bisschen daran arbeiten, die nehmen halt das Android-System und flanschen irgendwelche Zusatzdienste oben drauf, die keiner braucht. Muss mal ganz platt zu sagen. Und das Android drunter könnte man zwar aktualisieren, aber die Hersteller müssten dann auch die Zusatzdienste aktualisieren und das kostet halt kein Geld und bringt ihnen kein Geld. Mhm. Die sind gewohnt, das Gerät zu verkaufen und sind sich relativ sicher, dass der Kunde in 2 Jahren wiederkommt, ein neues Handy kauft, ohne dass in der Zwischenzeit etwas getan wurde. Und da muss ich, glaube ich, ein Umdenken einstellen mittlerweile.
Genau. Vielleicht auch, dass man dahingehend sich bewegen sollte, dass man halt keine Zusatzdienste obendrauf pflanscht oder nur sehr schlanke und das Betriebssystem dann quasi übernehmen kann direkt von Google oder die Patches.
Ich habe bei mir das Problem, dass ich immer eine extra Tastatur haben möchte und das schränkt die Auswahl der Handys sehr, sehr stark ein. Für viele andere gibt es dieses Cyanogenmod. Okay, Cyanogenmod, so heißt das. Damit kann man sich ein eigenes Android drauf installieren und das wird auch regelmäßig aktualisiert. Nimmt dann aber die ganzen Herstellerzusatzdienste raus und man verliert die Garantie. Wenn man weiß, was man tut, dann kann man das gerne tun. Es gibt eine Sache im Zusammenhang mit Android, die ich nochmal erwähnen möchte. Ich benutze als Webmail-Lösung Horde Groupware Webmail Edition, die ich jetzt neulich auf Version 4 aktualisiert habe. Und damit kann das Android direkt im ActiveSync sprechen und funktioniert problemlos. Oder Corporate Sync nennen die das auf Android. Und damit halte ich meinen Kalender auf dem Android mittlerweile aktuell.
Ja, also den Android-eigenen Kalender.
Den Android-eigenen Kalender, ja, genau.
Okay.
Als Mail-Lösung setze ich K9-Mail ein, das hat man letztes Mal schon, aber mit dem Horde klappt das wirklich ganz hervorragend.
Ja, super. Ja, das sind unsere Smartphones, die wir da brauchen. Ich bin da sehr zurückhaltend und synchronisiere mit Google.
Da hat sich jetzt gerade irgendwas widersprochen, warte mal, lass mich mal überlegen.
Zurückhaltend im Sinne von unkritisch, funktioniert soweit ganz gut, Kontakte und so die Sachen.
Also ich muss sagen, das klappt sehr gut, ist natürlich auch ein Google-Betriebssystem und ich weiß nicht, ob ich das nutzen würde, wenn ich es im Büro aufrufen könnte. Mhm. Aber bei uns sind alle größeren Google-Dienste im Büro nicht aufrufbar. Und damit erübrigt sich das einfach mit Google zu synchronisieren, weil ich möchte die ganzen Termine eigentlich nicht auf der Handytastatur eintippen.
Ja.
Das finde ich doof.
Ja, ist auch doof. Genau. Ja, dann, wenn wir schon ein bisschen bei GPS waren, der Dirk, der hat ja immer ein bisschen mehr als ich. Das war schon immer so.
Das ist gelogen. Das ist sowas von gelogen. Das gibt es überhaupt nicht.
Mindestens in diesem Fall.
Ja, in diesem Fall auf jeden Fall, genau. Ich habe ein mobiles GPS-Gerät und das Garmin GPS Map 60 CSX, das hochproprietär ist von Garmin, aber das mit OpenStreetMap-Karten zusammenarbeitet. Und ich nutze das halt als, als Wanderführer. Silvia und ich, wir gehen relativ häufig wandern, wenn wir dazu kommen. Und ich habe es auch, bevor wir ein eingebautes Navigationssystem im Auto hatten, habe ich es auch für die Straßennavigation benutzt. Das klappt sehr gut. Läuft mit 2 normalen Batterien oder Akkus und bin da super zufrieden mit.
Okay, das hast du schon länger, glaube ich, ne?
3 Jahre, glaube ich, ja.
Ja. Kannst du auch ins Auto pimpen und dann als Navi nutzen.
Genau, das habe ich auch gemacht. Oder ich lade mir halt die Karten runter und als wir in der Eifel Urlaub gemacht haben in Deutschland, habe ich es da als Wanderkarte benutzt, genau.
Ja.
Solche Sachen gehen.
Ja.
Funktioniert problemlos mit Linux zusammen. lässt sich auch von Linux aktualisieren, also von daher auch das eine Empfehlung. Und die Garmin-Geräte haben sehr, sehr gute GPS-Chips, deutlich besser als jedes Handy.
Gut, das ist auch ein proprietäres Gerät, das nur das kann.
Ja,
das dann ist darf wahr. Es auch ein bisschen besser sein. Ne?
Genau, aber das ist das einzige Display, was ich kenne, was man im strahlenden Sonnenschein tatsächlich ablesen kann. Also sie haben auch eine ganz besondere Oberfläche als auf dem Display. Das habe ich vorher so noch nicht gesehen, finde ich ganz gut.
Okay, dann Dirk, du hast noch ein Co-On oder wie nennt man das? Ein mobiler Musikabspieler.
Ein Co-On?
Ja.
Oder ein Co-Off. Ja, ich habe schon, ich benutze gerne Ogg-Dateien für Podcasts und für alles Mögliche. Und da ist die Auswahl der Music Player, die Ogg-Dateien unterstützen, relativ gering. Und ich habe schon immer gute Erfahrungen mit iAudio gemacht. Und iAudio kommt von der Firma Co-On. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Das ist eine thailändische Firma. Ich glaube, das ist eine thailändische Firma tatsächlich. Und die sprechen halt Ogg und das Ding ist relativ gut. Also das hat auch einen SD-Karten-Slot und ich lade mir morgens die Podcasts immer runter, spiele die auf die SD-Karte und bin dann ready to go sozusagen.
Machst du das mit G-Pod oder so wie schon? Ne?
Nein, ganz anders mit Podracer. Und,
okay. Ja, stimmt.
Ich kann das mal den Blogartikel verlinken. Aber das ist relativ, dadurch, dass es eine Speicherkarte ist, habe ich nicht immer das Kabel gefuddelt. Und der Akku hält 30 Stunden durch, das ist schon relativ praktisch. Und ich bin 10 Stunden pro Woche in der Bahn unterwegs, das lohnt sich dann schon. Und ich höre die ganze Zeit durch Podcasts.
Podcast-süchtig, der Dirk.
Ich will nur die Zeit sinnvoll nutzen, aber so ein bisschen abhängig schon, ja.
Ja. Ja, also das war jetzt wieder etwas, das du mehr hast als ich. Nein, ich habe auch ein mobiles Abspielgerät, aber nicht so ein gutes. Aber wir haben dafür beide ein Brother HL.
Ja.
Der Dirk natürlich der bessere. ich glaube, du hast deinen
hast auch vorher. Hast du nicht mal gesagt, dass du alle 2 Jahre den neuesten Notebook kaufst? Ich nur alle 4. Ist ja unfassbar.
Naja, lassen wir das.
Nein. Ja, ich habe auch ein HL, genau.
Dirk hat den 5370 DW.
Genau.
Und bei mir steht der 2270, auch ein DW. D steht für Double
Printing. Und W für Wireless,
glaube ich. Ja, genau. Ich habe mir den gekauft nach dem Umzug, habe mir gedacht, ich tue mir das jetzt auch mal an und kaufe mir einen Wireless-Drucker und ärgere mich. Hat aber nicht stattgefunden. Ich musste mich nicht ärgern, der funktioniert tatsächlich, wie wenn er an einer Schnur hinge. Merkt man keinen Unterschied.
Kann ich für meinen ganz genauso sagen. Ließ sich problemlos unter Linux direkt einrichten. Wir benutzen ihn mittlerweile am Kabel, weil wir den DSL-Router tatsächlich eine Etage nach unten verschieben konnten. Das Ding druckt saugut. Wir haben den jetzt mittlerweile auch 3 Jahre und haben noch den ersten Satz, den ersten Tonersatz drin. Ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Tut.
Ja.
Funktioniert sauber unter Linux. Wird unter Ubuntu und Linux Mint direkt erkannt und der Treiber wird runtergeladen und es funktioniert direkt.
Genau. Also beim 2270, der ist etwas neuer, der ist letztes Jahr im Herbst ist der rausgekommen.
Du hast immer die neueren Sachen.
Und da gibt es Ubuntu-seitig noch keine Treiber. Alternativ kann man sich die Treiber runterladen von der Brother-Seite. Oder was ich auch gerne mache, ich nehme einfach den 2170 W-Treiber, der ist absolut kompatibel, oder den HP5. Der geht sowieso bei allen Brothern, weil die HP emulieren können.
Ah, wusste ich auch nicht.
Da muss man einfach dran denken, dass man sich zunächst mit dem Browser auf den Drucker verbindet und dort, der hat ja einen Webserver drauf, wo man ihn administrieren kann, und dort noch checkt, ob eingestellt ist, dass er auf HP-Befehle hört. Und dann kann man HP 4 oder 5, optimalerweise ist 5, den 5er Treiber nehmen, dann funktioniert alles.
Mir fällt gerade auf, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr das Passwort kenne. Okay.
Ja, kann man zurücksetzen irgendwie.
Genau.
Weiß ich aber gar nicht wie.
Ich auch nicht. Egal. Also funktionieren gut unter Linux, beides eine Empfehlung.
Ja.
Und haben auch einen blauen Umweltengel, das heißt, dass die besonders umweltfreundlich sind, die Drucker. Von daher.
Wurde dann auch neulich, etwa vor 2 Wochen, beim Linux und Ich-Blog auch vorgestellt. Nicht genau jetzt, doch mein Drucker, deiner nicht, aber meiner und noch ein ähnlicher wurden da auch vorgestellt, ja. Also Brother geht praktisch immer gut mit Linux.
Genau, und sowas sollte man, glaube ich, auch unterstützen.
Ja.
Wenn die auch entsprechend Treiber bereitstellen.
Genau. Und die sind ja nicht mehr so teuer. Ich mag mich erinnern, ich habe vor vielleicht 15 Jahren oder ja, 15 oder 12 Jahren einen HP 5 gekauft. Der kostete 1200 Franken.
Ach du Scheiße. Ja, wir haben davor einen Tintenstrahldrucker gehabt und immer wenn wir drucken wollten, waren die Tintenpatronen verklebt und haben dann gesagt, das machen wir auch nicht wieder. Und mittlerweile, wenn ich mir das Preis pro Blatt angucke, liegt er deutlich unter jedem Tintenstrahler.
Natürlich, klar. Ist auch bei den neueren Tintenstrahlern so, dass sie eintrocknen, ob schon versprochen wird, das würden sie nicht tun.
Aber ich denke mal, das hat auch damit zu tun, dass wir alles Privatanwender sind und dass wir nicht halt 10 Seiten pro Tag drucken, sondern vielleicht mal 10 im Monat und dafür sind die meisten Tintenstrahler einfach nicht gebaut.
Ja, genau. Dann gibt es noch ein Gerät, das wir beide benutzen. Dirk benutzt ein Lenovo IdeaPad S12-2.
S10-2.
S10-2, Entschuldigung.
Du hast das bessere Gerät.
Und ich habe ein S12. Nein, deiner ist neuer.
Aber deiner ist besser.
Meiner gibt es gar nicht mehr zu kaufen meins seit letztem Monat.
Meins gibt es schon viel länger nicht mehr zu kaufen. Hör mal.
Mittlerweile haben die modernsten Smartphones schnellere Prozessoren und auch mehrere Kerne als diese Netbooks. Ich nutze es aber immer noch sehr gerne unterwegs. Es ist nicht das schnellste, es hat, also das S12, das hat einen Atom 1,6 GHz Prozessor drin. Mhm. Ubuntu weist da zwei Prozessoren aus, beziehungsweise zwei Kerne, das stimmt aber sicher nicht.
Das Hyper-Threading, das ist genau.
Ja.
Genau, sind keine zwei Kerne drin. Ich habe ein Atom drin mit 1,5 GHz, glaube ich. Siehst du schon wieder besser, bist du. ich habe das S10, das ist ein bisschen kleiner als Romans. Romans hat eine Volltastatur, was mich immer neidisch drauf gucken lässt. Bei mir ist die Tastatur ein bisschen kleiner.
Dafür ist dein Gerät auch handlicher.
Das stimmt.
Für unterwegs.
Ne? Das stimmt. Im nächsten Jahr steht bei mir was Neues an, weil mittlerweile merke ich, dass die Tastatur aufgibt. Also ich benutze sehr viel die Tastatur. Und für viel Schreiben sind die Geräte nicht gebaut, das muss man mal ganz klar sagen.
Ja, das ist auch das S12 nicht unbedingt. Also es ist wirklich ein Gerät für unterwegs, so gedacht, nicht am Schreibtisch. Dafür ist es ja von der Größe her eher knapp. Und mittlerweile ist es natürlich auch keine Rennmaschine mehr.
Und preislich ist es auch tatsächlich so, sind die Netbooks meiner Meinung nach so angelegt, dass die wirklich auf eine Haltbarkeit von 2-3 Jahren gehen und nicht mehr.
Ja.
Also jedes Handy ist teurer als die Netbooks momentan.
Ja, genau. Die liegen ja so ab 350 Franken bis so Maximum 700, 800 Franken.
Also 200 bis 250, 60 Euro.
Genau. Ja, liegen die und also ich finde es nicht schlecht, gerade wenn man unterwegs ist. Hat man doch alles dabei, es gibt genügend Schnittstellen, USB, SD-Cards etc.
Genau.
Ja.
Und Lenovo wird in der Regel sehr gut von Linux unterstützt, deswegen ist das auch, auch nochmal eine Empfehlung. Lenovo ist die ehemalige Notebook-Sparte von oder Consumer-Geräte-Sparte von IBM, die haben das gekauft. Lenovo hat jetzt gerade Medion in Essen gekauft und da wird sicherlich noch einiges zu erwarten sein, was von da kommt. Lenovo ist zwar aus China, aber beteiligt sich aktiv an der Linux-Weiterentwicklung, ist einer der großen Player da und lohnt sich vielleicht immer anzuschauen. Wenn man sich ein neuestes Gerät kauft, kann man Pech haben, dass das noch nicht direkt von Linux unterstützt wird, aber die nächste Version der eigenen Distribution unterstützt die Lenovos meist komplett.
Ja, beim S12, ich kann jetzt nur von Ubuntu reden, braucht es für den WLAN-Treiber, weil der proprietär ist, etwas Spezielles. Ich habe das, ich kann den noch verlinken, den Blogbeitrag, falls das jemand interessiert. Aber es läuft dann einwandfrei.
Du hast auch einen Broadcom-Chip drin,
genau. Ne?
Genauso wie ich auch. Da brauchst du auch was Spezielles bei meinem, genau.
Ja. Und ich habe dann auch einen, nicht den Network Manager nutze ich, sondern habe ich vergessen, muss ich verlinken, was ich stattdessen benutze.
Ich benutze den Network Manager und ich habe jetzt gerade jetzt Linux Mint Debian Edition draufgespielt, läuft jetzt auch endlich und
hast du es zum Laufen gekriegt.
Ja, man musste das Gerät wirklich komplett ausschalten, damit der WPA-Verbindung akzeptiert.
Ja.
Gut, wusste ich nicht. Jetzt geht's.
Okay.
Bin sehr gespannt, wie sich das ergibt. Aber Lenovo, das nochmal zu sagen, ist eine gute Empfehlung generell bei mobilen Geräten, weil die halt Linux von Linux sehr gut unterstützt werden.
Mir gefallen die Tastaturen sehr gut. Die sind qualitativ einer der besten meiner Meinung nach. Und die sind halt weich im Anschlag. Die gefallen mir.
Kann ich für mein Netbook jetzt nicht sagen. Tatsächlich, das ist deutlich mehr Plastik.
Ja.
Würde ich auch nicht nochmal kaufen. Habe ich jetzt hinter mir gelassen. Aber Lenovo generell, früher hat man gesagt, ThinkPads sind, man nimmt eine erstklassige Tastatur und baut das Gerät drumherum. Das kann man heute immer noch sagen, aber das Drumherum ist ein bisschen minderwertiger tatsächlich geworden im Laufe der letzten Jahre.
Okay.
Meiner Meinung nach. Mhm.
Ja, gerade in diesem Preisniveau, wie die Netbooks jetzt sind, ja, irgendwo muss dann das noch aufgehen am Schluss.
Genau.
Verstehe ich schon, dass man da etwas billigeren Plastik nimmt.
Genau.
Ja.
Wir haben auch beide Notebooks von Lenovo.
Ja.
Und ja, was soll ich sagen? Super zufrieden damit. Ich habe eine ganze Zeit lang auch schließlich mit einem Notebook gearbeitet und hatte auch da nie eingesehen, mir ein Netbook zu kaufen, bis meine bessere Hälfte auf die Idee gekommen ist, dass wir so ein Netbook mal mit in den Urlaub nehmen konnten. Und da ich damit alles im Urlaub machen kann, was ich will, habe ich dann tatsächlich auch wieder zum festen Rechner gewechselt. Aber ansonsten, ja, ThinkPads sind gute Notebooks.
Punkt. Genau.
Waren mal besser, okay. Früher war alles besser, aber es sind sehr gute Notebooks.
Ich nutze meins immer noch als Arbeitsstation da und ich bin da sehr zufrieden, obschon das schon über 3 Jahre alt ist.
Ja, meins ist auch so, auch in der gleichen Altersklasse, ja.
Ja, und geht immer noch. Und ich habe nicht im Sinn, es so schnell auszuwechseln, weil es geht immer noch. Und ich brauche keine Rennmaschinen, ich bin kein Gamer.
Ja. Ich genieße momentan wieder an einer richtigen Tastatur zu sitzen und genieße einen größeren Monitor noch zu haben. Aber ansonsten, ich habe auch die ganze Zeit, wo ich das Ding nicht hatte, habe ich auch eigentlich nichts vermisst, muss ich gestehen. Aber jetzt, wo ich es wieder umgestellt habe, merke ich schon, dass es schöner ist mit dem richtigen Rechner.
Ja. Okay. Dann nutzen wir noch eine Geräteklasse gemeinsam, Dirk und ich, nämlich Scanner. Mhm. Von der Firma Canon, die nennen sich da Canon Scan LIDE oder Light. Dirk hat natürlich den größeren als ich. Dirk nutzt den, wie spricht man das überhaupt aus, Dirk?
LIDE 60, ich habe keine Ahnung.
LIDE 60 und ich habe den LIDE 25. Hm. Ich weiß gar nicht, was der 60 mehr kann oder mehr ist. Oder?
Ich weiß noch nicht mal, ob der überhaupt mehr ist.
Ist das auch ein A4?
Ja.
Ja, okay. Wird eine bessere Auflösung haben wahrscheinlich.
Also bei den Spiegelreflexkameras von Canon sind die kleineren Nummern die besseren. Und ich weiß jetzt nicht, ob die beim Scanner das gleiche Nummerierungsmodell haben. Ist auch völlig egal, das scannt gut.
Geht von der Packung aus mit Linux.
Genau.
Ich installiere mir da zusätzlich noch Xane und GOCR. Ich seit Ubuntu 11.04, glaube ich, sind da andere Scan-Tools dabei.
Das ist Simple Scan, genau.
Die mag ich nicht und hole mir halt dann die zwei noch.
Klappt GOCR?
Ja.
Echt?
Dachte nicht mir, schlecht.
Gut, habe ich noch nie gebraucht, aber
ich habe
bis jetzt mal die Texte abgetippt. Weil ich
geht nicht schlecht. Er hat schon so seine typischen Fehler, aber es geht gut. Man muss halt die ein bisschen spielen, bis man die richtige Auflösung findet, wo er am besten lesen kann. Mhm. Aber wie gesagt, ich nutze da Xane dazu. Wurde ja lange Zeit vorinstalliert bei Ubuntu, bis es eben ausgewechselt wurde, was ja in letzter Zeit sehr häufig passiert.
Was auch einer meiner Gründe ist, mit Ubuntu nicht mehr so viel zu machen. Ja. Genau, das ist mir zu viel.
Mhm. Verstehe ich. Obschon es die eine oder andere Änderung gegeben hat, die mir zusagt, zum Beispiel, dass endlich mal Evolution weg ist. Man kann sich das natürlich nach wie vor installieren, aber es ist nicht mehr vorinstalliert. Diese Megabolide, die mich an Outlook erinnert.
Was ich nicht verstehe ist, Entschuldigung, warum nicht einfach eine Schnittstelle geschaffen wird, mit der ich jedes Mailprogramm kommunizieren kann und diese Schnittstelle einfach und dann Plugins für die gängigen Mailprogramme bereitgestellt werden. Mhm. Das wäre das Allereinfachste. Mhm. Also die mit Ubuntu hat ja diese X-Notifier, also diese Desktop-Notifications gebracht, womit man auch angezeigt bekommt, dass neue Mails kommen und solche Geschichten. Und wenn man jetzt meinetwegen ein Plugin für Thunderbird hätte, da geht das, soweit ich weiß, und ein Plugin für ClawsMail hätte, was ich benutze, dann wäre das doch schon super. Da braucht man sich doch nicht auf einen Mail-Client festlegen.
Ja, genau. Ja, hat man jetzt wieder gemacht, ne, mit Thunderbird, wobei Mark Shuttleworth gesagt hat, es wäre nicht sicher, dass Thunderbird diesen Status weiter behält durch die Beta-Versionen durch. Momentan ist es so.
Ja, haben wir gerade schon gesagt, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Ich mag dieses Hin und Her überhaupt nicht mehr.
Ja, verstehe ich auch. Finde ich auch schade etwas. Ja, also diese Scanner, um zurückzukommen vom Thema, die kann man einstöpseln unter Linux und die laufen auf Anhieb.
Gibt es sie eigentlich überhaupt noch zu kaufen?
Ja, vielleicht. Ich habe nicht nachgesehen. Also der Lide 25 wird noch gelistet auf Canon selbst zum Kaufen.
Okay.
Deiner habe ich nicht nachgesehen.
Also ich meine gäbe es nicht mehr zu kaufen, was ich sehr schade finde. Scanner unter Linux sind ein Problem tatsächlich. Ist eines der wenigen Probleme, die es noch gibt, weil die meisten eine proprietäre Software dabei geliefert haben. Die ganzen HP-Scanner gehen nur bis zu einem bestimmten Zeitraum, weil die auch eigene SCSI-Karten, glaube ich, sogar mitgebracht haben.
Ja.
Aber Canon Scan Lide kann ich wirklich empfehlen. Also da habe ich bis jetzt noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Ja, genau. Da kann man sich aber auch vorinformieren. Wir kommen da sicher nochmals drauf zurück. Es gibt ja da auch Hardware-Datenbanken,
genau,
wo man sich schlau machen kann, welche Geräte funktionieren unter Linux, allenfalls auch unter welcher Distribution. Das ist noch wichtig, gerade bei Hardware-Kauf. Ja, jetzt sind wir fast durch. Ich nutze noch ein ScanDisk Sansa MP3 Player. Den habe ich mal irgendwo hier gekauft. Der kann allerdings keine OGG-Dateien abspielen.
Witzig, ne? Der Sansa Fuzo kann das, aber der kann es nicht, okay.
Der kann es nicht. Ansonsten bin ich soweit zufrieden mit dem. Ist auch so, dass man ungefähr 20, 25 Stunden abspielen kann, bis der Akku leer ist. Ich brauche den vor allem beim Radfahren, damit ich im Takt bleibe.
Okay, dabei ist das verboten, ne?
Wenn man weiß ich gar nicht, ist das verboten?
Wenn man am Verkehr teilnimmt, auch mit Kopfhörern zu hören, ja.
Ja gut, ich fahre da Traktorwege und
Du nimmst dich am Verkehr teil, ne?
Ja.
und die
Traktoren höre ich.
Die hinter dir auch nicht mehr, die sind im Graben.
Ja. Das ist auch ein Gerät, das man einsteckt und der wird dann halt einfach sofort erkannt als Festplatte. Und was auch gut geht im Zusammenhang mit Benji oder mit Rhythmbox, kann man die gut verwalten.
Das gilt für meinen ganz genauso auch. Genau, bin ich auch super, super zufrieden. Das geht sogar mit dem Kindle.
Ja.
Wenn ich den Kindle einstöpsel, dann wird gefragt, das Linux nach, ob Benji gestartet werden soll.
Genau, geht bei dem auch, bei Mojo.
Weil der nämlich denkt, dass das ein Music Player ist.
Zu
den E-Book-Readern möchte ich noch eben Calibre ins Feld führen, was eine Software ist, mit der man E-Books erzeugen kann aus vorhandenen Dokumenten und Bibliotheken verwalten kann. Das kann sowohl EPUB-Format wie auch MobiPocket-Format ausspucken und sollte eigentlich bei jedem, der E-Books benutzt, installiert sein. Ist auch Open-Source-Software, gibt es für alle möglichen Plattformen, funktioniert sehr gut.
Falls jemand mal ein E-Book machen möchte oder verbreiten möchte oder so.
Das ist gar nicht uninteressant. Ich habe mir das mal angeschaut. Dann bekommt man 70% des Verkaufserlöses als Autor tatsächlich.
Ja. Da ist man nicht versklavt wie bei den großen Verlagen.
Ja, ja. Aber man hat auch eine Menge Dienstleistung nicht, ne? Also so ein Verlag bringt, ich habe jetzt ein Buch mit anderen zusammen geschrieben. Der Verlag bringt eine Menge an Dienstleistungen, die man so nicht hat. Korrektur lesen, Herstellung, Druck. Und die wissen einfach, worauf man achten muss. Und das weiß man als Laie in der Regel nicht.
Klar, klar.
Und die müssen auch leben.
Ja, müssen wir ja alle.
Irgendwie.
Schlussendlich, ja. Ja, wir haben es vorher kurz angesprochen. Es gibt ja ein paar Projekte, die Hardware besprechen unter Linux.
Wir müssen eins noch erwähnen. Ich habe einen Fritz-Router.
Ja. Steht der hier? Ah, den haben wir ausgelassen, Dirk. Hm? Ja, weil du einen hast.
und die Fritz kann ich generell empfehlen, die funktionieren hervorragend unter Linux, lassen sich auch ohne Windows und ohne CD und ohne weiteres einrichten. Es gibt ein Programm für Android-Phones, mit dem man über das Android-Phone über den Router telefonieren kann, wenn man Lust drauf hat. Also wirklich Festnetzgespräche. Ich bin super zufrieden damit seit Jahren. Kann da vielleicht mal separat nochmal was zu erzählen.
Mhm.
Weil ich habe keinen Home-Server zu Hause, ich habe da einfach eine externe Festplatte angesteckt und das funktioniert sehr gut.
Mhm. Wo liegen die kostenmäßig so, diese Router?
Von bis, also ich denke mal von 150 Franken, also 100 Euro bis hoch, der teuerste ist glaube ich bei 300 Franken.
Okay, also so im üblichen Feld.
Ja, genau. Mhm. Genau.
Und 150 Franken sind nicht mehr 100 Euro.
Das stimmt, das ist fast 1:1 mittlerweile. Das war, aber es ist trotzdem noch so teuer, obwohl der Euro so weit runter ist.
Ja, die Griechen lassen grüßen.
Ja, nein, ich kann das nur sagen. Wir haben das Fritz-Ding zu Hause. Wir haben auch zwei Telefone von Fritz und wir haben noch einen Repeater von Fritz, um auf dem Dachboden auch WLAN zu empfangen zu haben. Den habe ich jetzt letzte Woche gekauft. Ich kann nur sagen, ich bin super zufrieden damit und das tut, was es soll.
Mhm. Sehr gut. Ja.
So, jetzt da weiter, wo ich dich unterbrochen habe.
Ja, du hast ja eigentlich richtig unterbrochen. Ja, Linux-Datenbanken zur Hardware oder auch Shops, die sich speziell eingerichtet haben, um Linux-Hardware zu verkaufen oder zu bedienen. Da gibt es ja einige wenige und wir möchten da auf zwei, drei hinweisen. Dirk, du hast ja noch hier aufgeschrieben, den Linux-User Welcome.
Ja, es gab mal eine Initiative im Ubuntu Users Forum, wo jemand ein Projekt gestartet hat, um Shops zu verlinken, die sich insbesondere auch um Linux-User kümmern, wo man vielleicht auch mal als Linux-User mit einer Live-CD vorbei rauschen kann und fragen kann, ob man sich eine bestimmte Hardware mal mit der Live-CD angucken kann, wo das erlaubt ist oder die sagen können, ob bestimmte Hardware unter Linux tut. Und die haben halt das Projekt Linux Users Welcome ins Leben gerufen, wo man solche Shops melden kann.
Mhm.
Und wenn man einen bei sich in der Umgegend hat, dann würde ich euch doch bitten, den einfach in diese Datenbank einzutragen. Das lohnt sich in jedem Fall. Da haben wir alle was von.
Ja, genau. Dann die Hardware-Datenbanken, in denen hinterlegt ist, welche Hardware funktioniert. Zum Teil steht dann auch, wie sie funktioniert oder ob es Einschränkungen gibt. Da gibt es ja tuxhardware.com, glaube ich. Und Ubuntu Users hat auch etwas, nicht unbedingt jetzt als Datenbank, sondern ist im Wiki drin, glaube ich.
Im Wiki drin, genau. Es gab mal die Components Database bei SUSE, cdb.suse.com.de, was auch immer. Und gibt eine größere, die ich natürlich wieder vergessen habe. Schade, die ich noch aufschreiben wollte. Komme ich im Moment aber auch nicht drauf, sonst reichen wir die nach. Wo man halt nachlesen kann, welche Hardware unter Linux tut. Wenn die nicht unter Linux tut, möchte ich jeden, wirklich jeden bitten, sich an den Hersteller zu wenden. Die müssen merken, dass es einen Markt dafür gibt.
Ja.
Sonst machen die nichts.
Ja, ganz wichtig. Immer wieder darauf hinweisen.
Und es ist nur eine E-Mail, Leute. Ihr müsst noch nicht mal aus dem Sessel aufstehen. Ihr könnt im Sessel sitzen bleiben. Ihr müsst einfach nur eine E-Mail tippen an den Support und fragen, hört mal zu, ich will mir diese Hardware kaufen, tut die unter Linux. Wenn die sagen nein, dann kann man direkt darauf hinweisen, dass man als Kunde dann leider nicht in Frage kommt. Und wenn das genügend Leute machen, dann merken die, dass was ist. Ihr seht, wir erwähnen jetzt in dem Podcast Hardware, mit der wir sehr einverstanden sind und die Hersteller haben es verdient, dass sie erwähnt werden, für meine Begriffe.
Finde ich auch. Genau. Und die tun das, die meisten davon tun das ja schon sehr lange und konsequent.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Und es ist immer wieder schön, wenn die Sachen funktionieren. Ja, da werden wir sicher noch drauf verlinken. Dann, was die Shops betrifft, da haben wir hier in Chur einen. Also hier in Chur, in schweizerischen Verhältnissen ist das weit weg. Für deutsche Verhältnisse ist das ein Katzensprung.
Ja, sind 100 Kilometer.
Ja, ne? Ungefähr. Ne? Da gibt es den Linkomp-Shop, linkomp.ch, werden wir auch verlinken. Die bieten Hardware an, die garantiert läuft unter Linux. Sie werden sogar noch etwas genauer und sagen, unter welchen Distributionen, Debian oder was auch immer.
Helfen auch bei der Einrichtung.
Ja.
Wir kennen den Chef des Shops und jemanden, der da arbeitet. Die Leute sind wirklich sehr engagiert, auch insgesamt im Open-Source-Umfeld. Ja, finde es gut darauf hinzuweisen, dass das die gibt.
Ja, genau. Ja, ich glaube, das war's, oder Dirk?
Ja, so erstmal so der große Rundumschlag. Ja, wir haben eine Über uns-Seite bei uns im Blog. Da haben wir reingeschrieben, was wir so einsetzen an Hardware, um den Podcast aufzuzeichnen. Ich habe eine Technikseite bei mir im Blog, wo die Technik verlinkt ist, die ich zu Hause einsetze. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach fragen.
Genau.
Einfach trauen. Ja. Und am besten tatsächlich im öffentlichen Kommentarbereich fragen, dann haben andere auch was davon.
Genau. Und wenn ihr euch nicht traut, schreibt eine Mail oder Identica oder was ihr möchtet.
Oder Google Plus.
Google Plus, ja.
Oder wo auch immer.
Genau. Und wenn es alle interessieren können, ja, Dirk, bitte dann auch für alle die Frage stellen. Mhm. Ist immer spannend, was andere interessiert oder wie es andere sehen, um da mitzulesen.
Ganz genau.
Ja. Ja, dann haben wir es. Jetzt haben wir noch einen Termin, Dirk, für die nächsten Tage.
Genau, am kommenden Samstag, also dieser Podcast erscheint am 1.8. Am kommenden Samstag, dem 6.8. beginnt in Berlin der Desktop Summit, geht über 6, 7 Tage sogar. Radio Tux ist direkt vor Ort und führt Interviews und das ist, glaube ich, spannend für jeden, der da hinkommen kann. Konferenzsprache ist meines Wissens nach Englisch.
Ja.
KDE und GNOME sind zusammen da und die hacken wieder Sachen aus, damit die zusammen gut zusammenarbeiten können. Ich finde das großartig, dass die beiden Projekte das machen und freue mich auf die Ergebnisse.
Genau. Dann bin ich nicht ganz sicher, aber ist nächste Woche schon wieder Ubuntu-Stamm oder übernächste?
Erst Donnerstag?
Ja, dann ist nächste Woche, ist nächste am 4.
Woche. Also genau. Diese Woche?
Ja, also diese Woche, ja. Wir sind am Aufzeichnen und dann ist es noch nächste. Aber wenn ihr das hört, ist es natürlich diese. Diese Woche am Donnerstag wieder in Zürich an der Stampfenbachstraße. Verlinken wir wo genau? Ich weiß die Hausnummer nicht auswendig.
Ja, genau.
Jawohl. Ab 18 Uhr, glaube ich.
Ja, ich meine auch.
Ja. Dort trifft man sich zum lockeren Gespräch, Fragen stellen, Unterhaltung etc.
Ja.
Gut.
Ja, es gibt natürlich eine Neuerung noch für Daimhard. Der Roman und ich, wir haben es endlich geschafft, einen Termin zu finden, an dem wir uns regelmäßig treffen können.
Ja.
Es wird sich in nächster Zeit also auch hier ein bisschen was ändern. Was genau werden wir noch, wissen wir noch gar nicht. Wir haben uns ja vorher noch gar nicht getroffen. Nein, wir wissen noch gar nicht, was wir genau machen wollen, aber es wird sich in jedem Fall ein bisschen was ändern hier.
Ja, vor allem auch von der hoffentlich nicht von der Qualität oder nur auf eine Seite, aber wahrscheinlich in der Quantität wird sich was ändern, dass wir etwas weniges mehr machen können. Ja, weil wir jetzt doch uns entschieden haben, uns wöchentlich zu treffen, was wir bisher nicht konnten oder es ging einfach nicht oder wir haben es zu wenig konsequent verfolgt oder was auch immer. Wählt irgendwas aus, was euch passt.
Hier bitte ankreuzen.
Ja, aber jetzt haben wir die Lösung gefunden. Und müssen wir vielleicht nochmals darauf hinweisen.
Genau, nutzt Audioboo.
Genau, mit dem iPhone geht das, glaube ich, im Android.
Mit dem Android-Phone geht es, mit dem Browser geht es, mit dem Rechner geht es, mit Eisenkahl geht es, mit Obi geht es, mit Tür auf geht es, mit Tür zu geht es, mit laufendem Wasserhahn, mit ohne.
Gut, also es geht immer,
es wie geht. Ihr hört.
Danke fürs Zuhören.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Und tschüss.